Ja, Ali Yannick heißt es heute wieder am Montag und wir haben es versprochen, es gibt ein Race-Update. Du warst beim 70.3 am heutigen, also wir nehmen am Sonntag auf, am heutigen Sonntag, am gestrigen Sonntag für die Hörer. Und ja, nimm uns erstmal mit heute Abend, wie deine Gefühlslage ist. Und danach gehen wir natürlich auf die einzelne Disziplin ein und analysieren das Rennen im Detail.
Hallo Markus, ja, ich glaube ein aktuelleres Update über das Rennen gibt es kaum irgendwo als einige Stunden später. Wir nehmen es jetzt auf und grundsätzlich fühlt sich der Körper eigentlich einigermaßen gut an. Die Müdigkeit, die ist definitiv spürbar und irgendwo ist man dann auch froh, wenn man irgendwann dann ins Bett kann.
Okay, dann nimm uns mal mit, also das Rennen hat ja heute früh relativ spät begonnen, ne? Normalerweise ist das ja immer beim Ironman oder 70.3, keine Ahnung, 7:30, 6:30 Start. In Tschechien, ich glaube, bei dir war es heute so roundabout 9:40. War das ein bisschen ungewohnt, weil du ja sonst auch deine Trainingseinheiten relativ früh am Tag absolvierst, oder war die frühe Tageszeit kein Problem?
Nee, du sagtest, das ist richtig. Grundsätzlich habe ich mich auch eher auf eine frühe Zeit eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob es unter Umständen sogar nachträglich angepasst wurde, weil ich dachte irgendwie, dass es auch roundabout irgendwie um 8 Uhr startet. Aber anyway, war es ja schlussendlich dann 9:45 erst. Ich sage jetzt, ja, für mich war es, grundsätzlich hat man sich auch angepasst und man musste ja sowieso teilnehmen und demzufolge unabhängig von der Zeit. Aber ich denke jetzt gerade für meine Kollegen, die vor Ort waren, war es doch um einiges angenehmer, nicht in aller Herrgottsfrühe aufzustehen müssen. Ich mag mich erinnern am Ironman, da stand die ganze Familie gefühlt um 5 Uhr bereit und war der ganze Tag unterwegs. Also daher war natürlich 9:45 um einiges humaner, was für die Fans auch anbelangt.
Ja klar, du sprichst es an, für Zuschauer, Fans und Support ist es natürlich angenehmer. Aber ja, auch sonst hat das jeder Veranstalter, kann es halt sich einfach selber aussuchen. Und ja, dann nimm uns mal mit, das Schwimmen, also das war ja mit einer Strömung und da sagen wir mal so, da sagst du, okay, da wäre vielleicht doch ein Stück mehr drin gewesen. Aber nimm uns damit, weil ich auch schon gehört habe, dass es ja recht, sag ich mal, aufgrund des Flusses von einem anderen Athleten, dass es schon auch mal mit einem Arm irgendwie oder mal ein Bein ziehen zuging, also dass es schon sehr holprig war.
Ja, da hat wohl jemand aus dem Nähkästchen geplaudert. Definitiv. Also ich weiß nicht, wie viele Kopfschläge ich abgekriegt habe, aber ich glaube, mittlerweile waren es 10 oder 9 Stück. Also es war schon ein sehr großer Tumult im Fluss. Ich glaube, das Problem war halt einfach, der Fluss hat halt quasi eine Maximalbreite und was waren die wahrscheinlich, nehme ich an, so 20 Meter. Und wenn man natürlich hin und her schwimmt, heißt das, jeder hat 10 Meter für sich. Und irgendwo in der Mitte sind noch die Lifeguards und quasi die Bojen. Und da bleibt nicht mehr viel Spazig übrig. Und wenn nicht jeder genau in seiner Linie oder seiner Formation schwimmt, also ich eingenommen, meine mache es ja selbst auch nicht, da kommt man quer und da gibt es auch Querschläger. Also das war tatsächlich eine Herausforderung, die ich mir jetzt überhaupt nicht gewohnt war. Aber ich glaube, das war gar nicht so das große Problem. Bei mir war es mehr, wir mussten jetzt hier in das Becken reinspringen und nicht so wie in Kärnten reinlaufen. Und das Wasser war eigentlich relativ, also kalt für mein Empfinden. Wir waren, glaube ich, bei 19,4 Grad. Und es hatte schon am Anfang wie einen gewissen Schock ausgelöst, quasi der Sprung ins Wasser und dann quasi so kalte Temperaturen zuerst. Da hatte ich wie meine Mühe, meinen Rhythmus zu finden. Danach ging es und die Distanz an sich ging eigentlich auch. Also mehr quasi am Anfang den Rhythmus und danach irgendwann war definitiv auch klar, dass man sich irgendwo manchmal auch zurückhalten muss, um nicht noch mehr Schläge abzukriegen.
Du sagst es anders, dieses sag ich mal, ins kalte Wasser springen, eine Herausforderung ist. Also ich fand das auch immer sehr beeindruckend bei diesen T100-Rennen in Alcatraz vor 2 Jahren, wo es halt in 13 Grad oder 12 Grad kaltes Wasser vor dem Schiff bei übelsten Wellengang rein musstest. Jetzt hast du heute nicht ganz so, aber aufgrund einfach deiner Körperstatur mag das vielleicht trotzdem sehr empfindlich für dich sein. Du hast gesagt, du hattest Probleme. Wie bist du damit umgegangen, den Körper quasi dann nicht in so eine Panik verfallen zu lassen, sondern einfach in einen guten Rhythmus zu kommen? Was waren deine Taktiken und wie hast du das Ganze, sag ich mal, ja, umgesetzt, ne? Also dann einfach die situativ halt darauf reagiert.
Ja, grundsätzlich eher unsportlich. Tatsächlich habe ich nach den ersten 20 Meter merkte ich, wie ich komme einfach nicht in den Rhythmus und die Ruhe an sich finde ich auch nicht. Und dann habe ich tatsächlich kurz einmal angehalten, also angehalten, 3 Sekunden, einmal durchgeatmet und dann weitergesetzt und dann ging es. Also in diesem Sinne eigentlich quasi konnte ich nicht während dem Schwimmen mich beruhigen oder vielleicht wäre es dann irgendwann gegangen. Aber um da eben schnellstmöglich entgegenzuwirken, habe ich tatsächlich dann kurz gesagt, ja gut, dann halte ich jetzt an und wird einmal ordentlich durchgeatmet und dann geht es weiter.
Aber krass, das
Für
ist.
mich etwas komplett Neues, aber ja.
Ja, aber das ist eigentlich sehr interessant und du sagst jetzt vielleicht unsportlich, aber eigentlich ist das ja relativ clever, weil wenn du dann halt so die 2 Kilometer oder 1,9 Kilometer durchschwimmen würdest mit so einem, in Anführungsstrichen, panischen oder ruppigen Rhythmus, dann wird es ja immer schlechter. Kannst du oder könntest, also kannst du sagen, dass nach dieser Pause sich das alles so ein bisschen reguliert hat und du dort dann einfach auch in Anführungsstrichen diese Panik losgeworden bist.
Definitiv, also die Panik habe ich direkt danach eigentlich nicht mehr verspürt, also quasi die war weg. Was natürlich länger dauerte, war schon den Rhythmus an sich zu finden, beziehungsweise ja, wie sollte man sich pacen, weil man dann trotzdem ein Stück mit der Strömung mitgeht und ein großes Stück danach gegen die Strömung wieder schwimmt. Da wollte man am Anfang nicht zu fest reinschießen und beim Hochschwimmen eben hat man irgendwie noch Schläge abgekriegt und ja, schlussendlich war es dann nicht tief die bestmögliche Performance, die man hätte zeigen können, aber roundabout über alles muss man sagen, für die 2 Kilometer eigentlich okay.
Wenn du das jetzt gerade so ein bisschen beschreibst, also ich kenne das auch, weil mich auch manchmal Athleten fragen, ob das auch im Profibereich auftritt und das, ja, dieses, was du beschreibst, das kannst du eigentlich nie loswerden, weil das natürlich immer dieses Springen ins Ungewisse ist und der Mensch will eigentlich nur überleben. Ist es halt einfach so, dass du das einfach umsetzt und dann reagierst oder führst du auch einen inneren Monolog mit dir? Und wenn du einen inneren Monolog führst, kannst du uns teilweise daran teilhaben lassen, was du dir da heute gesagt hast, in diesen Situationen und sage ich mal, ne, also man kann ja natürlich sagen, okay, boah, jetzt alles schlecht, der Tag ist vorbei, wie soll das was werden? Oder ich komme nicht ans Ziel, ich steige aus dem Wasser, ich muss da dran schwimmen und so weiter. Gibt's ja alle möglichen Szenarien. Was waren deine inneren Worte, deine Stimme?
Ja, ich glaube, so richtig als Monolog habe ich nicht geführt. Da war es mehr der Kämpferinstinkt in mir und da habe ich gewusst, irgendwie muss ich mir hier weiterkommen. Nee, aber durch das, dass ich ja weiß, dass Schwimmen eigentlich quasi meine schlechteste Disziplin ist und alles danach nur noch besser werden kann, war das quasi der Motivator in dem Ganzen. Dass man weiß, ja gut, jetzt muss man irgendwie durch und jetzt einfach versuchen. Dann ist es auch so, wenn man die Pace halt reduziert und quasi ein wenig weniger darin investiert, aber einfach irgendwie in Transition 1 gelangen und danach geht es dann, ja, wird es definitiv besser kommen. Und das ist so grundsätzlich mein Treiber oder war heute mein Treiber.
Okay, danach der erste Wechsel und auf alle Fälle im Vergleich zur gesamten Konkurrenz wieder sehr schnell. Kriegst du das denn auch aktiv mit, dass du Leute im Wechsel überholst oder ist das einfach nur so, du konzentrierst dich auf dich und bist einfach schnell oder kriegst du das mit, dass du einfach auch dann dort echt Zeit gut machst gegenüber den anderen?
Ja, also jetzt, man muss man schon erwähnen, hier war der Transitbereich schon nicht optimal. Also quasi im Sinne von, man musste extrem viel laufen, auch mit dem Fahrrad über Wiesen, wo uneben war und alles Mögliche. Hat aber genau den Vorteil mit sich gebracht, was du jetzt angesprochen hast, quasi reflektiert man, dass man einen anderen überholt. Und tatsächlich ist es natürlich schon so, dass ich während dem Laufen relativ viele überholen konnte und demzufolge konnte ich das Ganze auch reflektieren. Sonst, bin ich ehrlich, ist man auch quasi so in seinem Element drin, dass man das gar nicht realisiert. Aber jetzt hier, also ich nehme an, fast 600 Meter mussten wir laufen und also jetzt bei mir halt, weil ich das Fahrrad relativ früh schon fassen musste. Und das ist natürlich schon, dann realisiert man das auf einmal. Ah, okay, hier kommen noch rechts und links auch Personen daher.
Okay, ja, der Gingshausrat, das ist ja mittlerweile aktuell eine deiner Stärken. Wir hatten in der letzten Woche zwei, drei Einheiten, wo es einen richtigen Schub gab. Das hast du mir vorhin auch geschrieben, deine Daten. Du bist 247 oder 248 Watt im Schnitt gefahren, was 3,7 Watt die Kilogramm ist. Das ist mega stark im Amateurbereich und kratzt auch teilweise an, sage ich mal, Profi-Niveau ran. Ne? Da fehlt natürlich schon noch ein Stück, aber 3,7 Watt die Kilogramm ist definitiv eine Ansage. Hast du damit gerechnet? War das kontrolliert oder wie verlief das Radfahren? Und dann natürlich aber auch noch, du hast es mir schon mitgeteilt, es gab auch einen so nicht so schönen Moment. Ja, nimm uns aber einfach mal mit von Anfang bis Ende.
Ja, das Radfahren verlief eigentlich viel besser, als wir geplant haben. In Absprache mit dir haben wir uns eigentlich genau spezifisch dazu entschieden, eher weniger Pace anzustreben oder eine weniger hohe Wattzahl, damit ich nachher beim Laufen wieder gut oder fit bin. Und trotzdem fiel es mir zu Beginn mega einfach oder sehr leicht 250 Watt zu drücken. Und da dachte ich mir, naja, komm, dann versuchen wir es. Und tatsächlich konnte ich trotzdem neben den 250 Watt noch einige Attacken machen mit so 310, 320 Spitzen. Und da dachte ich mir schon, ja, okay, das ging in der ersten Stunde relativ gut. Und da dachte ich mir, ja gut, vielleicht muss ich dann trotzdem ein wenig noch zurückhaltend sein, möchten wir nicht klassisch wieder alle Energie rausschießen. Aber trotzdem, also ja, in der zweiten, dritten Stunde, also nein, dritten Stunde gab es ja gar nicht. Demzufolge in der zweiten Stunde war es mehr so, da hat man ein wenig langsamer gefahren, so 245 Watt, dass man den Schnitt ein wenig runterkriegt, weniger Angriffe machte, aber an sich muss man schon fairerweise sagen, da hat man es effektiv gespürt. Die letzten Einheiten in den letzten Wochen, die haben hier einen extremen Wandel gemacht. Also ich denke, in Kärnten, da habe ich ja 2-3 Attacken gemacht, 320 Watt und ich war nachher kaputt. Und jetzt ging das relativ gut noch.
Okay, also würdest du sagen, dass das relativ hohes Niveau ist. Ist es so, dass natürlich aufgrund der Kürze der Dauer, dass du jetzt eigentlich ja vom Ironman auf die Mitteldistanz kommst, dass du dachtest, okay, jetzt 2 Stunden 5, 2 Stunden 10, irgendwas in dem Dreh, das ist ganz schön schnell vorbei, oder ist es dann einfach durch die Intensität trotzdem auch lang?
Nee, also es ist eben die schon so, dass natürlich die Zeit, also da wusste man ja relativ zügig, ah, okay, gut, man hat vielleicht einen 40er Schnitt oder einen 42er Schnitt, da kommt man es relativ schnell ausrechnen. Das wird eine schnelle Runde geben, da ist man nicht allzu lange auf dem Velo. Allerdings muss ich schon sagen, es hat sich tatsächlich fast ein wenig länger manchmal angefühlt, wie in Kärnten, weil das Level an sich halt einfach viel höher ist. Also trotzdem konnte ich irgendwie einen 40er Schnitt halten, was man so denkt, ja, okay, das ist noch schnell auf einer flachen Geraden. Aber man hat natürlich schon auch gemerkt, was für Athleten normalerweise so Strecken fahren. Tendenziell die natürlich, wo 300 Watt und mehr drücken können. Und da war natürlich schon so, dass es Passagen gab, wo man einfach komplett alleine war. Man hat auch nichts mehr gesehen, auch keine Fans mehr, weil es auf der Hauptstraße war. Und in Kärnten war das halt schon anders. Dort war es mehr Klettern, das liegt mir. Da konnte ich permanent Leute überholen. Am Straßenrand standen immer nochmals Fans. Es war eine ganz andere Atmosphäre, wo man sagen muss, ja gut, die Zeit geht auch viel schneller vorbei, wie jetzt hier, wenn man halt komplett alleine ist.
Okay, aber ist es so, wenn du jetzt das Rennen, du sagst es gerade, Revue passieren lässt und einfach natürlich nach links und rechts schaust, dass du da schon in der Körperstruktur sagst, das sind andere Athleten oder ist es jetzt einfach nur deine Wahrnehmung in dem Moment?
Ja, also ich weiß nicht, ich würde behaupten, nicht jeder, der hier oder heute teilgenommen hat, würde auch an einer hügeligeren Strecke teilnehmen. Also
ich verstehe, ja genau.
Das ist ja irgendwo hat man ja quasi so sein Hauptgebiet und das ist ja bei mir zum Beispiel auch mehr das Klettern, weil mir das leichte Gewicht in den Vorteil kommt. Aber und das würde ich sagen, hat es wie hier auch gewisse gegeben, die einfach extreme Wattzahlen wahrscheinlich drücken können, aber halt an sich auch schwer sind.
Ja, und dann lagst du ja quasi relativ gut nach dem Radfahren oder auch im Radfahren in deiner Altersklasse. Und dann ist was passiert.
Ich habe es ja vorhin erwähnt, quasi man war alleine, eben nicht immer. Es gab dann tatsächlich auch so ein, zwei Momente, wo man dann mit anderen unterwegs waren und ja, sieht wohl so aus, als hätte der Yannick das ein wenig dann überschätzt und unterschätzt. Und bei einem Hügel hochfahren dachte ich mir so, naja, es hat zwei, drei Kontrahenten vor mir gehabt, die sind relativ nahe aufeinander gefahren, aber offensichtlich noch die 10 Meter Windschatten eingehalten. Und da dachte ich mir, ja gut, wenn die jetzt ihre Pace behalten und ich einfach quasi fast nicht mehr trete, weil ich an sich schon schneller bin beim Hochfahren, da kann ich die Zeit noch nutzen, um eine Flasche im Rahmen aufzufüllen, und genau in dem Moment bremst der vordere, also wird langsamer, und ich habe halt in einer Hand die Flasche und in anderer Hand versuche ich den Lenker zu halten, und genau dann kommt der Refugee und ja, hat dann die Folge gehabt, dass er meinte, ich war zu nahe aufgefahren, was dazu führt, dass wir natürlich nicht die 10 Meter Abstand eingehalten haben, und so gab es für mich eine blaue Karte. Und irgendwie, das passierte glaube ich so bei nach 80 Minuten oder so, und ich dachte immer, also das Problem war mehr, ich habe das Reglement nicht so sauber durchgelesen, muss ich zugeben. Und ich dachte so, ja, okay, die blaue Karte kostet mich vielleicht 30 Sekunden, eine Minute. Und dann versuchte ich das noch auf den Rest irgendwie rauszufahren. Und als ich dann in die Transitzone kam und das Penaltyzelt sah, dann sah ich halt auch die Zeit und realisierte, Scheibengleiser, es waren 2 Minuten, die ich dort pausieren musste. Ein wenig unschön.
Ja, da kannst du ja vom Glück reden, da haben sie die Regeln geändert. Früher wäre der Tag ganz vorbei gewesen, da waren es 5 Minuten, ja. Da hat man aufgrund der PTO, der Leistungsdichte, das geändert. Okay, und die Strafe war aber erst in der Wechselzone vom Laufen abzusetzen.
Ja, weil das erste Zelt habe ich halt schon verpasst gehabt. Und dann war das nächste Zelt, also ich hatte quasi gesagt, ich muss ins nächste Zelt gehen. Und ich habe halt keins auf der Strecke gefunden. Ich habe schon immer Ausschau gehalten, das war doch das nächste Problem. Ich wusste halt nicht, wo das nächste Zelt ist. Da war man immer ein wenig angespannt gewesen, weil man wollte sie auch nicht verpassen, sonst weiß man ja, was die Konsequenzen sind. Und ja, schlussendlich war es dann vor dem Transitbereich eigentlich noch. Und dann musste ich halt dort 2 Minuten Daumen drücken. War nicht wirklich schön. Vor allem, wenn man eigentlich wusste, dass man die Leistung ja erbringen konnte und jetzt wird man gestoppt. Aber ja, so sind die Regeln. Da schlussendlich hat sie recht gehabt, auch wenn es unfreiwillig passierte.
Okay, gut. Und dann ging es jetzt auf die Laufstrecke. Auf der Laufstrecke. Es ist ja so, dass du mit der Erfahrung, also ich glaube, du bist als 8. oder 9. vom Rad gestiegen, inklusive der Zeitstrafe, hattest die letzte Randerfahrung ist der Ironman Kärnten, ja, der bis Kilometer 9 oder 10 gut lief, aber in einem Tempo von 4:15, 4:20, und dann wurde es ein Wandertag, also gar nicht jetzt irgendwie wertend gemeint, aber einfach, das war so. Und jetzt ist es so, dass du ja auch, ja, man kann jetzt Revue passieren, der Ironman war im Juni, das sind jetzt ungefähr roundabout 8 Wochen, die wir jetzt ja so, sag ich mal, davon konnten wir 6 gut laufen trainieren und im Laufen was aufbauen und hatten dann, sag ich mal, die Idealvorstellung, jetzt unter 4 Minuten zu laufen. Was heute auch passiert ist, was glaube ich aktuell auch, also ich denke, dass du aktuell mehr kannst, aber Stand heute ist das ja auch eine neue Bestzeit im Halbmarathon, flach, also wenn du quasi ohne Rad und Schwimmen vorher unterwegs gewesen wärst. Nimm uns mal mit, also wie bist du angelaufen, wie hat sich's angefühlt? Und ja, also wenn man das vom Trecker verfolgt, hast du auf alle Fälle das sehr kontrolliert gemacht und bist es progressiv gelaufen, also ganz hohe Kunst, hinten raus schneller zu werden, also mega gut. Aber nimm uns einfach mal mit auf die Laufstrecke, weil es ja am Ende leider noch knapp wurde, ne? Wäre die Zeitstrafe nicht, dann wäre es vielleicht fürs Podium gereicht, aber nichtsdestotrotz hin oder her mega gutes Rennen, vor allen Dingen in den einzelnen Disziplinen. Und ja, aber nimm uns einfach mal auf deinem Empfinden mit auf der Laufstrecke.
Ja, also vor der Laufstrecke hatte ich tatsächlich Schiss gehabt, weil eben das erste war quasi, wir haben Race Briefing gemacht, weniger Watt fahren, dafür gut performen auf dem Laufsteg quasi, auf der Laufstrecke, und dort habe ich jetzt schon extra mehr oder schon wieder mehr Watt gedrückt als abgemacht, und da dachte ich mir ja schon, ja, hoffentlich kommt das gut raus, Und wenn man auch die letzten Trainingseinheiten anschaut, dann habe ich auch immer wieder ein wenig vom Gleichen geklagt oder übers Gleiche geklagt, dass die Radperformance perfekt war bei unseren Kopplungstrainingen und danach dafür das Laufen eher schlecht. Und heute war, also ich weiß nicht, was passierte, wahrscheinlich einfach die Regeneration oder das Tapering vorher, aber ich konnte anlaufen mit unter 4 Pace, also ich hatte 3,50, 3,55 und musste mich tatsächlich am Riemen packen eigentlich, auf Deutsch gesagt, damit ich nicht zu schnell anlaufe. Das gelang mir dann quasi, glaube ich, irgendwie erst ab Kilometer 4 oder 5, die ersten waren wirklich sehr zügig und dann, wie du es gesagt hast, konnte ich es recht gut pacen, bin einfach immer plus minus zwischen 3,55 und 4,05 gelaufen, je nachdem wie das Gelände war. Und dann ich habe schon mit den Gedanken gespielt, wir müssen 4 Runden machen, dass ich ab Runde 3 schon auf 3,50 runtergehe oder 3,55 durchziehe. Aber irgendwie hatte ich trotzdem extremen Respekt davor gehabt, dass ich jetzt in der dritten Runde mich so verausgabe, dass dann die vierte Runde wieder nicht eine erhoffte Nochsteigerung darbietet, sondern dass es dann wieder zurückfällt auf 4,05 oder sogar 4,10, was man dann im Nachhinein als kontraproduktiv ansehen kann. Daher habe ich dann mich kurzerhand dazu entschlossen, ja gut, man behält jetzt einfach quasi konstant die 4 Pace durch und dann versucht man einfach noch alles, was geht in der letzten Runde, obwohl auch dort muss ich sagen, ich glaube, da bin ich ein wenig noch geprägt von Kärnten, einfach die Angst noch zu haben, sich voll auszugeben, weil ich aktuell nicht weiß, wo sind wirklich die Limiten, beziehungsweise wann kommt die Limite, und da wollte man doch schon nicht ein Risiko eingeben, wenn alles an sich gut lief, dass man dann irgendwie noch die letzten 2 Kilometer gefühlt, ja, abkratzt mit einer 4,30er Pace bei mir und alles andere wäre so sauber bei 3,55 gelaufen. Da war ich dort auch ein wenig zurückhaltender, aber trotzdem noch mit einer 3,50er die letzten 5 Kilometer gelaufen. Also eigentlich würde ich sagen, dadurch extrem das Bestmögliche herausgeholt, was wir jetzt in den letzten 6 Wochen aufgrund des Knies und so noch herausholen konnten.
3,50 am Ende die letzten 5 Kilometer. Ist es so auch, dass du dann da merkst, jetzt sammelst du richtig Leute ein?
Also das ist das schon gefühlt. Also ich glaube, das war vielleicht auch ein Treiber, weshalb das so gut heute war. Weil es bereits, das hat mich mega erstaunt, bereits mit der 4er-Pace konnte ich permanent Leute einsammeln. Also es gab genau in den ersten 2 Kilometer eine Person, die mich überholt hat, und danach war es nur noch so, dass ich Personen einsammelte. Und logischerweise, irgendwo wusste man nicht, weil wir 4 Runden rennen mussten und jeder musste das für sich selbst zählen. Fand ich noch relativ anheißend bei gewissen Personen, aber naja, so konnte man aber nicht einschätzen, wer jetzt in welcher Runde ist. Aber durch das, dass ich ja permanent Leute überholte, dachte ich mir, ja gut, dann mache ich aktuell nichts falsch mit deiner 4er-Pace, dann behalten wir das mal noch bei, wir müssen ja jetzt nicht übertreiben. Und logisch mit der 3,50, also da war der Fall mehr als klar, da musste man dann gewissen Personen auch dazu animieren, wieder nach rechts rüber zu gehen und nicht immer links zu bleiben, dass man hier auch ordentlich überholen kann. Weil die Wege waren schon teilweise sehr, sehr eng. Aber wie du sagst, also ich glaube so 3,50, 3,45, das sind dann so Zahlen, die im Amateurbereich schon eher weniger oder wenige Personen erreichen. Und das hat man jetzt auch bei mir gesehen. Overall war ich, glaube ich, mit dem Laufen 60 von über 1000. Also ich glaube, da hat man schon gut gesehen, wo da die Benchmarke liegt.
Gibt dir das jetzt mit in Anführungsstrichen, das muss man natürlich immer ein bisschen relativieren, ne? Weil natürlich hast du auch andere Sachen gemacht und bist jetzt nicht irgendwie 6 Monate nicht gelaufen, das wollen wir auch gar nicht so darstellen, aber jetzt ein bisschen harsch formuliert, war das Laufen vorher kaut und rüben, ne? Seit, sage ich mal, März bis Juni und mit nur 6 Wochen. Gibt dir das als Athlet in gewisser Art und Weise ein richtig großes Selbstvertrauen für die dritte Disziplin?
Definitiv. Also Selbstvertrauen, es bestätigt einfach mehr das, was wir schon mehrmals eigentlich quasi ein wenig reflektiert haben, dass das wahrscheinlich einfach genetisch ein gewisses Pluspunkt bei mir darstellt, dass das Laufen wahrscheinlich relativ gut oder über die Bühne geht. Und logischerweise müssen wir uns auch hier stetig noch verbessern. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier uns auf der 4er Pace ausruhen, aber es sieht schon sehr danach aus, dass der Körper nicht allzu viel Volumen braucht, um eigentlich eine solide 4er Pace wieder hinzukriegen. Und mit einer 4er Pace hat man jetzt eigentlich gesehen, wenn die Verhältnisse gut stimmen, dann ist man vorne dabei bei der Age Groupers.
Ja,
definitiv. Sieht es anders aus.
Ja, definitiv. Und für dich jetzt zusammenfassend, also bist du happy mit deinem Race und vollends zufrieden?
Ja, man kennt mich, jammern immer auf hohem Niveau, nee. Also grundsätzlich, ich glaube, diesmal muss ich tatsächlich zufrieden sein mit dem Ergebnis. Das Schwimmen hätte besser sein können. Rad top, Laufen top, der Penalty, die hätte nicht sein sollen. Aber da, das ist ja keine Leistung, sondern das ist ein technisches Problem. Ob es jetzt tatsächlich, also wenn man jetzt die Zahlen anschaut, dann wäre es tatsächlich Podiumplatz noch geworden. Aber es ist immer Wenn und Aber. Also da können wir jetzt nicht einfach so darauf appellieren, dass es das gewesen wäre. Nichtsdestotrotz glaube ich, für die erste Saison wieder in Top 5 gelandet zu sein, ja, damit muss man sich zufrieden geben.
Ja, also nicht die erste Saison, also erste Triathlon-Saison überhaupt und vorher natürlich Quereinsteiger. Jetzt ist es so, du hast Ironman gemacht, du hast 70.3 gemacht, es steht Nizza vor der Tür, die Langdistanz-WM. Aber du hast es ja jetzt schon beschrieben, so, das war ja heute richtiges Waste. Fass mal zusammen, wie du für dich als Athlet jetzt mit 10 Monate oder 11 Monate Triathlon den Unterschied beschreiben würdest zwischen Langdistanz und 70.3 und dann vielleicht unabhängig davon, dass das große Ziel für die meisten immer Hawaii ist und das ist der Ironman, aber was, sag ich mal, macht irgendwie dir als Athletentypus in Anführungsstrichen vielleicht die 3-4% mehr Spaß?
Ja, fangen wir doch von rückwärts an mit dem Spaß. Zuerst, genau die gleiche Frage habe ich mir jetzt heute den ganzen Tag immer wieder gestellt während dem Wettkampf. Quasi, was gefällt mir mehr? Und ich muss zugeben, da ist es gar nicht so schwierig. Tatsächlich hat mir jetzt den 70.3 mehr gefallen. Obwohl, logischerweise, wie du sagst, jeder hat den Traum, auf Hawaii zu gehen und das bedingt halt, die Langdistanz zu machen. Aber es ist also schon noch cool oder läss, irgendwie als Junger nochmals mehr an die Limite gehen zu können und weniger darauf Acht geben zu müssen, den Körper optimal einzuteilen oder beziehungsweise, und ich glaube, das ist wie ein Mischpunkt, der dann auch quasi auf deine zweite Frage rückgreift, quasi man muss nicht auf die vierte Disziplin, die Ernährung, achten. Logischerweise musste mir ein wenig darauf Acht geben, dass man genügend Zucker und alles hat, aber der Körper an sich verkraftet ja viel mehr Fehlentscheide während diesen 4 Stunden, als wenn man 8 oder 9 Stunden unterwegs ist, weil dort weiß man definitiv, außer man ist extrem geübt, dass man irgendwann in ein Defizit gelangt. Und die Frage ist einfach, wann kommt das Defizit? Und jetzt in den 4 bis 5 Stunden, wo man normalerweise unterwegs ist, da sind wir ehrlich, da kommt man grundsätzlich nicht in ein Defizit. Und wenn man dann noch...
Das kommt natürlich, also ja, grundsätzlich, ich verstehe, was du meinst, ne? Es ist einfacher, aber du hast dich heute wahrscheinlich auch sehr gut ernährt und es hat gut geklappt und dein Grundniveau ist so hoch. Wenn du mit einem schlechten Fettstoffwechsel und einem geringen Grundniveau, dann kommst du auch auf den 70.3 in den Defizit. Aber ja, du beschreibst es wohl schon gut, ne? Das Defizit ist dann vielleicht 4 Kilometer Lauf und nicht noch 30.
Definitiv. Und ich glaube, das war, was ich meinte. Also aktuell verzeiht ein 70.3 viel mehr Fehler oder quasi eine falsche Zuführung wie halt ein Ironman. Und das macht halt dann vielleicht trotzdem den Pluspunkt aus, dass man entspannter das ganze Race angeht, wo halt man bei einem 70.3 oder bei einem Ironman, wie ich jetzt, dann halt eher zurückhaltend bin, aufgrund der Erfahrung, dass man weiß, ja gut, letztes Mal hatte man das Problem, energetisch war man ausgeraugt und man musste 30 Kilometer im Fettstoffwechsel zurücklegen. Da wusste ich jetzt wie, oder da hatte ich wieder Selbstvertrauen, im 70.3 würde mir das wahrscheinlich nicht passieren, aufgrund der guten Vorbereitung schon und der ordentlichen Zuführung.
Jetzt ist es Top 5 geworden, ich weiß jetzt nicht, du warst bei der Slot-Vergabe oder nicht, also Also du hast jetzt wahrscheinlich keinen Slot bekommen, weil es ja eins der ersten Rennen ist für nächstes Jahr für Nizza. Aber grundsätzlich, du sagst, es macht dir Spaß, du bist dieses Jahr auf der Langdistanz in Nizza. Ja, danach wirst du den Kurs wahrscheinlich verfluchen, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Kurs, der dir liegt. Hättest du Bock, also ne, nochmal jetzt 2026 zu gucken, dass du dir eine 73 WM-Quali holst?
Ja, also grundsätzlich, also allgemein würde ich sagen, unabhängig davon, welche Quali das es dann wird, Hawaii oder 73 beziehungsweise Nizza, wäre ich definitiv dabei. Grundsätzlich, ja, muss man schauen. Jetzt diesmal, wie du sagst, hat es nicht geklappt. Jetzt mit der neuen Vergabe war es eh, also es war noch spannend anzuschauen. Ich war jetzt vor Ort gewesen. Wie das halt gemacht und gehandhabt wird. Und es ist natürlich jetzt, ich finde es relativ schwierig, hier den Durchblick zu erlangen, ob man jetzt einen erhält oder nicht. Aber jetzt diesmal hat es nicht geklappt. Aber ja, da habe ich jetzt auch nie, wie nicht erwartet mit dem fünften Platz.
Aber du sagst, das ist das, was vielleicht die Amateure interessiert. Du sagst, es ist schwer durchzublicken. Du warst da. Wie lief das ab? Und genau.
Ja, also es gibt ja quasi neu. Zumindest beim 73 ist es so, dass es je Geschlecht gibt es ja verschiedene Altersstufen und irgendeine Altersstufe repräsentiert den Maßstab. Das ist bei den Herren die 18- bis 24-Jährigen, also meine Altersgruppe. Das sei anscheinend die stärkste Altersgruppe in den letzten vergangenen Jahren. Und bei den Damen sind es die 25- bis 29-Jährigen. Und dann wird quasi ein Faktor gerechnet, der die Differenz, die den Leistungsdifferenz darstellt zwischen den anderen Altersgruppen und der Altersgruppe, die quasi am stärksten ist, also bei den Herren eben die jüngste. Und dann wird quasi die einzelne Zahl oder die einzelne Zeit von den jeweiligen Athleten genommen und mit dem gewissen Faktor multipliziert. Und der Faktor ist ja normalerweise geringer als 1, weil 1 ist ja der höchste. Quasi bei mir wurde die Zahl 1 zu 1 übernommen. Bei den Älteren wurde die Zahl zum Beispiel nur noch mit einem Faktor 99,88 übernommen. Und dann hat es ja quasi ihre Zeit ein wenig verbessert. Und dann werden die alle von den 1000 Herren werden dann so ausgerechnet. Und dann gibt es eine Rangliste. Und die wird dann quasi einfach herabgelesen. Und dann werden die Slots, also bei uns gab es jetzt 30 Slots, an den ersten 30 Herren einfach verteilt, unabhängig davon somit, wie viele Teilnehmende pro Altersgruppe es gab oder was für eine Platzierung das man hatte.
Aber der Sieger jeder Altersklasse hat einen gekriegt, oder?
Genau, der war ausgenommen von dem Ganzen. Alle anderen sind dann quasi in den Pool gelandet.
Und wenn du jetzt sagst, in diesem Pool, einfach so ein bisschen, weil das ist natürlich, da waren jetzt noch 30 Slots, jetzt hast du quasi das erklärt, das war ja auch mal in den anderen Podcast-Ton erklärt bei uns. Sag ich mal, 30 Slots, waren es auch die ersten 30, die das genommen haben, oder ist es schon bis 60, 70, 100 durchgerückt?
Nee, bei weitem nicht. Also logischerweise hat man natürlich darauf gehofft, dass nicht jeder einen nimmt. Das waren jetzt bei den Herren wahrscheinlich 15 Stück, die den nicht genommen haben. Also es ging relativ zügig durch. Wir waren jetzt nach dreiviertel Stunde bei den Herren durch und nach einer halben Stunde bei den Damen. Genau, ja. Also und man kann es ja grundsätzlich schon ein wenig herausfinden oder vorrechnen. Also ich habe ja dann auch geschaut, wenn ich meine Zeit angeschaut habe, die effektive Zeit, und dann habe Und schaust mal bei den anderen Age-Groupers nach, ohne den Faktor zu berücksichtigen. Und wenn man schaut, wie viele dann besser waren als deine Zeit ohne Faktor. Und man fand schon mehr Personen, als es überhaupt mögliche Slots gab, ohne den Faktor zu berücksichtigen. Dann muss man sagen, na gut, dann stehen die Chancen sowieso sehr, sehr gering, weil dann gibt es ja noch quasi, wenn man den Faktor berücksichtigt, noch viele, viele mehr Personen.
Ja, ich verstehe, was du
Und
meinst.
so konnte man es relativ schnell also überrechnen, das Ganze. Oder war mir halt klar, ja gut, also es gab irgendwie in den ersten 4 Altersgruppen bereits schon 40 Personen, die zwischen 4 Stunden und 4 Stunden 15 hatten. Und ich hatte ja 4 Stunden 17. Also bedeutet, die sind ja alle schon schneller, faktisch, ohne einen Faktor oder mit berücksichtigt zu haben.
Ja. Aber trotzdem, also mega cool und war als Insight so, weil ja viele dann auch jetzt da, dass man wissen wollten, wie das funktioniert. Und was du natürlich sagst, ist, der Veranstalter Ironman kommt natürlich jetzt viel schneller durch die Slotvergabe, als wie das in Kärnten war, was du da halt gesagt hast, mit 4 Stunden jede Altersklasse einzeln vorlese. Bleibt trotzdem interessant. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also, jetzt war in Nizza das Rennen, wann geht's zurück? Und nicht Nizza, gestern oder heute war das Rennen in Tschechien. Jetzt geht's auf nach Nizza. Aber wie geht jetzt noch mit der Rückreise und was steht jetzt noch an?
Ja, jetzt werden noch 2 Tage hier in Prag verbracht. Wenn ich schon im Ausland bin, da muss man ja auch mal noch ein wenig Ferien dazu nehmen. Also Ferien, mal schauen, Training wird es schon noch geben. Aber noch 2 Tage Prag und danach noch kurz nach Hause. Und dann geht es 2 Wochen ins Trainingslager, noch nach Mallorca, um sich sicherlich auch an den klimatischen Bedingungen von Nizza anzugewöhnen und vor allem auch im Meer schwimmen. Das bereitet mir nach wie vor Sorgen. Und ich werde ja nicht sagen, dass Schwimmen meine Stärke ist. Demzufolge umso wichtiger. Und dann steht in 3 Wochen, beziehungsweise heute in 4 Wochen, steht Nizza an. Also die Zeit wird wieder wie im Flug vergehen.
Ja, auf alle Fälle. Und du hältst uns auf dem Laufenden. Dann danke ich erstmal für das Race-Update heute. Und dann würde ich erstmal sagen, gute Regeneration. Glückwunsch noch zu dem starken Rennen und wir hören uns nächste Woche.
Wunderbar, ich danke dir. Ciao, Markus.
Ciao.